Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Leipzig trauern die Menschen um die Opfer der Amokfahrt. Ein 33-jähriger Deutscher war gestern mit seinem Auto durch die Fußgängerzone gerast. Dabei wurden zwei Passanten getötet und sechs verletzt. Laut Sachsens Innenminister Schuster handelt es sich um einen Einzeltäter. Ein Ermittlungsrichter ordnete die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Gegen den Beschuldigten wird wegen Mordes und mehrfachen Mordversuchs ermittelt.
Der Tag danach. Eine Stadt ist in Trauer. Viele legen Blumen nieder und zünden Kerzen an. Dort, wo gestern ein Autofahrer in eine Menschenmenge raste, stehen heute Leipzigerinnen und Leipziger fassungslos.
Also ganz begriffen habe ich es noch nicht. Bin immer noch traurig und schockiert.
Fällt mir extrem schwer, darüber zu reden, wenn man dran denkt, dass plötzlich zwei Menschen ausgelöscht werden.
Am Nachmittag. Eine Andacht in der Nikolaikirche. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer ist vor Ort, auch um den Ersthelfern und Einsatzkräften zu danken.
Wirklich beeindruckende Menschen, dieser Zusammenhalt hier in Leipzig. Bürger, die mit angepackt haben, die aus den Geschäften gekommen sind, Anwohner, die geholfen haben. Das macht uns stark, aber es ersetzt natürlich nicht das Leben.
Teile der Innenstadt waren noch bis zum Nachmittag gesperrt. Spuren wurden gesichert. Der Tatverdächtige soll sich bis Ende April in einer psychiatrischen Klinik befunden haben, heißt es vom sächsischen Sozialministerium. Es habe keine Eigen- oder Fremdgefährdung bestanden.
Er ist ja dann auch auf freiwilliger Basis in ein Fachkrankenhaus gegangen. Man muss hier aber auch bilanzieren, dass die Tathandlungen, die dafür ursächlich waren, im sozialen Nahbereich zu verorten sind.
Am Abend gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass der Ermittlungsrichter die Unterbringung des Beschuldigten in einer Psychiatrie angeordnet hat. Wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes und des versuchten Mordes. Man gehe davon aus, dass der Beschuldigte mit seinem Fahrzeug in Tötungsabsicht handelnd möglichst viele Menschen töten und schwer verletzen wollte. Die Stadt Leipzig will nun prüfen, ob Zufahrten zur Innenstadt besser gesichert werden können.
Vor einem Jahr wurde Jens Spahn Chef der Unionsfraktion. Damals nahm die schwarz-rote Koalition ihre Arbeit auf. Es herrschte Aufbruchsstimmung. Mittlerweile ist das anders. In der Koalition knirscht es und an der Basis rumort es. Heute hat sich Spahn zur Wiederwahl gestellt. Ohne Gegenkandidaten erhielt er 86,5% der Stimmen. Vor einem Jahr waren es noch 91,3%.
Er bleibt Fraktionschef der Union. Jens Spahn ist wiedergewählt mit einem guten Ergebnis, sagen hier viele. Das vergangene Regierungsjahr sieht er selbst als schwierig an.
Das waren so Spiralen der Selbstvergewisserung und der Rechtfertigung. Und da müssen und wollen wir raus wieder zur gemeinsamen Arbeit in dieser Koalition. Denn natürlich haben wir ein gemeinsames Interesse. Wir wollen unser Land, wir wollen Deutschland besser machen.
Der Koalitionspartner SPD zieht ein eigenes Fazit, ein paar Meter entfernt von der Union.
Gerade die überhitzte Debatte der letzten Wochen hat uns auch geschadet, insgesamt als Koalition, als Regierung. Und deswegen glaube ich auch, geht es jetzt darum, sich gemeinsam aus dieser Situation wieder rauszubewegen. Und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, indem wir jetzt auf Reformen fokussieren.
Vor genau einem Jahr haben Union und SPD den Koalitionsvertrag unterschrieben. Seitdem ringt die Koalition um Reformen. Eine Einigung bei Steuern, Pflege, Rente und dem Haushalt 2027 steht noch aus. Die Opposition ist skeptisch.
Deutschland taumelt ja ein Stück weit auf den Wellen wie ein Schiff ohne Steuermann. Und das ist in stürmischen Zeiten einfach ein großes Problem.
Noch nie hat die Bundesrepublik Deutschland einen so empathielosen und selbstmitleidenden Kanzler ertragen müssen.
Merz und sein Finanzminister Klingbeil, der als Vizekanzler in Wahrheit die Richtlinien der Politik bestimmt, ruinieren die deutschen Staatsfinanzen und die Kreditwürdigkeit Deutschlands.
Die Koalition steht nun vor der Herausforderung, die geplanten Reformen vor der Sommerpause auf den Weg zu bringen. Doch noch immer steckt die Koalition in einer Vertrauens- und Führungskrise. Offener Streit und schlechte Umfragewerte erwecken den Eindruck einer nicht geeinten und sich gegenseitig blockierenden Regierung. Die dringend notwendigen Reformen könnten so auf der Strecke bleiben.
Gilt sie oder gilt sie nicht? Über die Waffenruhe zwischen den USA und Iran herrscht Unsicherheit. Beide Seiten werfen sich Angriffe vor. Zuletzt hatten die USA iranische Boote in der Straße von Hormuz zerstört. Iran wiederum griff Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. In der Stadt Fujairah wurde gestern eine Ölanlage getroffen. Ungeachtet dessen findet in Abu Dhabi eine große Industrieschau statt. Dort ist die Sorge vor wirtschaftlichen Schäden groß.
Nach Krieg sieht es hier nicht aus. Auf einer staatlichen Wirtschaftsmesse in Abu Dhabi treffen in dieser Woche Minister auf Investoren. Der Versuch der Vereinigten Arabischen Emirate, wieder andere Themen in den Fokus zu rücken als die angespannte Lage in der Region. Es geht um KI, Energie, Handel und Tourismus. Doch nicht weit entfernt von diesen Hallen gehen die iranischen Angriffe auf emiratische Tanker und Ölanlagen weiter. Ich hoffe, dass sich die Lage so schnell wie möglich wieder klärt. Das ist alles. Ich hoffe, dass der Krieg nicht wieder aufflammt. Das würde eine Menge Ärger verursachen. Das Image der Emirate als sicherer Hafen in der Golfregion hat deutliche Kratzer bekommen. Erst gestern wieder Rauch über einem Hafen. Eine Ölanlage brennt in Fujairah, mutmaßlich nach einem iranischen Drohnenangriff. In den Emiraten äußern sich nur wenige politisch. Wer sich traut, fordert indirekt weitere Angriffe auf den Iran. Amerika und Israel haben den Krieg begonnen und müssen die Mission so beenden, dass Frieden in dieser Region wieder möglich ist. Die Emirate sind Verbündete der USA und ein Partner Israels und damit für Iran der neue Hauptfeind am Golf. Der Krieg treffe die Emirate empfindlich, sagen Experten.
Es geht ja nicht nur um die Ölindustrie, sondern es geht eben auch um die Reputation als Touristendestination, als Handelsdrehscheibe. Wir haben riesige Flughäfen, zum Beispiel in Dubai, in den Emiraten, die jedes Jahr 95 Millionen Passagiere transportieren. Und das steht derzeit tatsächlich auf dem Spiel.
Auf der Wirtschaftsmesse bemühen sich die Emirate um ein Bild der Normalität. Doch Beobachter meinen, bislang ist der Krieg für sie vor allem eines, ein Super-GAU.
Fragen wir nach bei Ramin Sina in Abu Dhabi. Wie ist die Lage aktuell?
Ja, es hat auch heute wieder hier in Abu Dhabi Raketenalarm gegeben, also mutmaßlich iranische Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate. Diese wurden abgefangen rund um den Persischen Golf und die Straße von Hormuz. Da war es ja gestern ein sehr turbulenter Tag. Zahlreiche Attacken auch auf Tanker. Auch da heute gab es wohl keine Angriffe auf Schiffe oder Tanker. Es gibt gleichzeitig einen Kampf um die Deutungshoheit zwischen Iran und Washington, wer die Straße von Hormuz aktuell kontrolliert. Weiterhin der Tenor aus Teheran. Man habe die Straße von Hormuz unter voller Kontrolle. Washington bezweifelt es. Da hat der Verteidigungsminister sich heute geäußert, es sei den Iranern peinlich. Aber man habe es geschafft, zwei kommerzielle Schiffe mit Begleitschutz durch die Meerenge zu geleiten. Kriegsentscheidend ist das nicht. Interessant vielleicht noch auf diplomatischer Ebene. Der iranische Außenminister ist morgen zu Gesprächen in China. Und nächste Woche treffen sich Xi Jinping und Donald Trump. Also es scheint so, als ob die Iraner versuchen, die Chinesen rund um Vermittlungsgespräche mehr ins Zentrum zu rücken.
Und warum ist Fujairah so bedeutsam für die Emirate?
Fujairah ist so wichtig für die Emirate, weil Fujairah liegt direkt am Indischen Ozean. Dort ist ein Hafen. Das heißt, die Emirate haben die Möglichkeit, Öl und Gas in die Welt zu schiffen, ohne dass sie durch die Straße von Hormuz müssen. Und das ist in diesen Wochen und Monaten ja ganz entscheidend. Das wissen natürlich auch die Iraner. Sie nehmen Fujairah immer wieder ins Visier. Und man sieht, sie zielen ganz genau auf alternative Exportrouten von den Verbündeten der Vereinigten Staaten von Amerika.
Dankeschön, Ramin Sina in Abu Dhabi. Gewalt und Flucht für die Menschen in Mali gehört das zum täglichen Leben. Seit Jahren gibt es in dem westafrikanischen Land Kämpfe zwischen verfeindeten Parteien. 2020 putschte sich eine Militärregierung an die Macht. Demokratische Wahlen gibt es nicht mehr. Das Regime in Mali kooperiert seit dem Abzug westlicher Truppen mit Russland, um die eigene Macht zu sichern. Nun haben sich islamistische Kämpfer mit Tuareg-Rebellen zusammengeschlossen. Ihre massiven Angriffe verstärken die Not der Bevölkerung.
Für die Menschen ist der Alltag in der Hauptstadt Bamako immer schwerer zu bewältigen. Durch die Kämpfe wächst der Druck auf die Militärregierung und die Bevölkerung leidet. Wir gehen mit Angst in unserem Herzen ins Bett. Sogar wenn du im Haus bist, hast du Angst. Oder wenn einer deiner Lieben draußen ist. Eine Koalition aus einer bewaffneten islamistischen Gruppe und Tuareg-Rebellen will die Militärregierung zu Fall bringen. Die jüngsten Kämpfe gelten als die blutigsten seit 2012. Junta-Chef Assimi Goïta erklärt vor ein paar Tagen, die Lage sei ernst, aber unter Kontrolle. Dabei sind die Städte Tessalit, Kidal und Tessit bereits von den Islamisten eingenommen. Die paramilitärische russische Einheit Afrika-Korps, die die Junta unterstützt, wurde zurückgedrängt.
Das Afrika-Korps gehört jetzt offiziell zum Verteidigungsministerium. Das ist dann auch eine Niederlage Russlands. Also Putin kann jetzt nicht sagen, das sind irgendwelche Söldner, mit denen er nichts zu tun hat. Und das werden die Russen sich jetzt überlegen, ob sich das noch weiter für sie lohnt.
Die Ziele der neuen Koalition aus Islamisten und Tuareg sind sehr unterschiedlich. Die Rebellen wollen einen unabhängigen Staat im Norden des Landes. Die Al-Qaida-nahe Terrorgruppe dagegen will die gesamte Region unter streng islamistische Regeln bringen. Schon jetzt schafft es die Regierung offenbar nicht, die Zivilbevölkerung zu schützen. Bleibt die Frage, wie lange sich die Junta noch halten kann.
Während der Corona-Krise war BioNTech eine große deutsche Erfolgsgeschichte. Jetzt hat der Impfstoffhersteller angekündigt, massiv Stellen abzubauen. 3 Produktionsstandorte sollen in Deutschland geschlossen werden. Gut 1.800 Stellen könnten wegfallen. Betroffen sind laut Unternehmen die Werke in Ida, Oberstein und Marburg sowie die Standorte vom übernommenen Konkurrenten CureVac in Tübingen. BioNTech begründete den Schritt mit einer deutlich gesunkenen Nachfrage nach Covid-Impfstoffen. 3 Tote und mehrere Erkrankte. Nach dem Ausbruch des Hunter-Virus auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff im Atlantik laufen die Untersuchungen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass der Erreger von Mensch zu Mensch übertragen wurde. Dies ist ausgesprochen selten. Die WHO stuft die Gefahr für die Öffentlichkeit deshalb als gering ein. Das Schiff liegt weiter vor den Kapverden. Die knapp 150 Menschen dürfen nicht von Bord. Inklusion für alle und Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Unter diesem Motto haben heute Tausende für die Rechte von Menschen mit Behinderung demonstriert. Rund 6.000 Demonstrierende zogen in Berlin vom Brandenburger Tor zum Roten Rathaus. Am Europäischen Protesttag forderten sie unter anderem eine gesetzliche Pflicht zur Barrierefreiheit. Denn am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, ist täglich mit Hürden verbunden.
Wenn Lea Feutl ihre Urlaubsfotos sieht, dann ist die Freude wieder da. Wie der Seewind um die Nase wehte. Die 2 Monate in Finnland. Die Stille der Wälder. Das hat sie geschafft, trotz ihrer spastischen Lähmung.
Ich habe für mich herausgefunden, dass die meisten Sachen daneben doch funktionieren. Man muss sie halt nur ausprobieren.
Aber es ist ein steter Kampf mit den Behörden. Anträge, Widersprüche. Manchmal müssen Anwälte helfen. Dass Assistenten wie Christian Ehrenberg rund um die Uhr für sie da sind, das musste sie sich auch erst erkämpfen.
Das betrifft die Pflege natürlich. Der Bereich, auch das sind die einfachen Aufgaben wie im Haushalt oder sowas halt. Und dann natürlich tatsächlich Assistenz bei der Bewegung, bei allem, wofür sie mich braucht.
Ihre Erfahrungen will sie weitergeben. Sie organisiert Reisen mit Beeinträchtigten und berät andere, wie sie zu ihrem Recht kommen. Damit hat sie sich selbstständig gemacht. Power hat sie. Wenn es nach draußen geht, hilft ihre positive Einstellung besonders. Denn Hindernisse gibt es immer wieder. Zum Beispiel, wenn sie mit der Straßenbahn fahren will. Der Bordstein, eine echte Hürde.
Es ist immer besser mit der Rampe. Und manchmal haben die Leute, aber die Straßenbahnfahrer, auch keine Lust, die Rampe rauszumachen und fahren dann einfach weiter.
Aber auch damit wird sie fertig. Tourismuskauffrau ist sie schon und nun hat sie ihr Studium als Sozialarbeiterin beendet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 6. Mai.
An der Luftmassengrenze über der Mitte Deutschlands gibt's ergiebigen Regen, weiter südlich zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Heute Nacht breiten sich kräftige Regenfälle über die Mitte Richtung Norden aus. Anfangs sind Gewitter dabei, auch im Süden, wo sich das Wetter aber beruhigt und die Wolken regional auflockern. Auch am Tag regnet es in der nördlichen Mitte ergiebig. Im Süden erst freundlich, aber am Nachmittag entwickeln sich Schauer und Gewitter, die Starkregen und Sturmböen bringen können. Die Nordseeregion wird von all dem verschont und dort scheint auch länger die Sonne. Heute Nacht meist zweistellige Werte, im Norden allerdings deutlich kühler. Im Dauerregen morgen 8 bis 13, in Niederbayern nochmal über 20 Grad. Ähnliches Wetter erwartet uns auch Donnerstag, aber ab Freitag wird es wieder freundlicher und auch wärmer.
Um 22.15 Uhr fragt Ingo Zamperoni, was das Comeback von Jens Spahn für den Kanzler und seine Koalition bedeutet. Und werden Hollywood-Filme bald nur noch mit künstlicher Intelligenz erstellt? Dazu ist bei uns im Studio der Hollywood-Blockbuster-Regisseur Roland Emmerich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.